Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Und Michael, der US-Präsident Donald Trump, ja, sorgt immer wieder für Schlagzeilen im Positiven wie im Negativen. Er hat sich in den letzten Monaten aber auch vor allen Dingen damit hervorgetan, dass er versucht hat, aktiv die großen Konflikte auf unserem Planeten zu beseitigen oder zu helfen, auf einen Weg zu kommen, wie man wieder aus dem Konflikt in eine Friedenssituation kommt. Im Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas hat er das ja ganz gut hingekriegt. Die sind auf einem hoffentlich guten Weg aktuell. Man hört im Moment sehr wenig darüber. Ein zweiter Friedensplan wird aktuell diskutiert. Der Friedensplan zwischen Russland und der Ukraine. Oder man sollte vielmehr sagen, ein potenzieller Friedensplan. Michael, du hast mit jemandem über diesen Friedensplan gesprochen. Mit wem hast du gesprochen und was genau sagt er?
Ich habe mit Dr. Alexander Friedmann gesprochen. Er ist Historiker, lehrt auch an der Universität des Saarlandes. Und ja, er sagt, der Friedensplan, klar, also man ist froh, dass Bewegung in den Krieg reinkommt. Also es sterben ja täglich viele Menschen und insbesondere die Ukraine hat sehr unter dem Krieg zu leiden, weil dort viel zerstört ist, weil dies die Zivilbevölkerung auch trifft. Aber er ist vielleicht nicht ganz so fair, weil die Ukraine in diesem Friedensplan, diesem potenziellen Friedensplan auch viele Zugeständnisse eingehen muss.
Was Dr. Alexander Friedmann noch sagt über Trumps Friedensplan und ob der Chancen hat, wirklich umgesetzt werden zu können, das hört ihr im Gespräch. Michael mit Dr. Alexander Friedmann über Trumps Friedensplan in der Ukraine.
Es ist mit der Bewegung in den Ukraine-Krieg gekommen. Derzeit verhandelt die Ukraine mit den USA über einen möglichen Frieden. Manche sagen, das wird harte Zugeständnisse der Ukraine abverlangen. Es wird von einem unfairen Plan gesprochen. Aber es ist wieder Bewegung gekommen in die Sache. Und wir sprechen heute mit Dr. Alexander Friedmann über den Ukraine-Krieg, über den Friedensplan von Trump. Und lieber Herr Dr. Friedmann, herzlich willkommen zunächst und Ihre erste Einschätzung. Also wie sind diese Gespräche zu bewerten? Ist das ein echter Schritt in Richtung Frieden oder werden da der Ukraine harte Zugeständnisse abgerungen?
Also zunächst, was die Perspektiven und die Aussichten betrifft, wäre ich ja besonders zurückhaltend. Also es gibt tatsächlich ja Bewegung, es wird über verschiedenste Sachen gesprochen, es gibt ja bereits mehrere Versionen von einem sogenannten Friedensplan von Trump, aber ob das letztendlich umgesetzt werden kann, ob das von der russischen Seite ja akzeptiert wird und zu welchen Zugeständnissen die Ukraine ja bereit ist, das sind ja alles bisher offene Fragen. Also es wurde beispielsweise über die territoriale Frage ja gesprochen, Sicherheitsgarantien für die Ukraine, möglicherweise eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa. Aber das ist ja bisher noch alles sehr vage und nichts Festes. Und ohnehin habe ich nicht einen Eindruck, dass die Russische Föderation bereit ist, von ihren Maximalforderungen abzurücken. Also ich glaube, bei Putin ist es nach wie vor sein Plan und sein festes Ziel, die Ukraine unter Kontrolle zu stellen.
Ja, gehen wir mal auf die Punkte ein, die da diskutiert werden. Vielleicht nehmen Sie uns mal mit, was sind denn so die Hauptpunkte, die in diesem Friedensplan von Trump, also in Anführungszeichen Friedensplan von Trump, dort diskutiert werden?
Also was wir momentan so wissen, was die US-Amerikaner wohl auch von der Ukraine ja verlangen, das sind territoriale Zugeständnisse. Ganz konkret, die ukrainischen Truppen sollten Donbass ja verlassen, auch die Gebiete, die Teile von Donbass, die sehr gut befestigt sind und von der Ukraine kontrolliert werden, diese Gebiete sollten einfach an Russland abgegeben werden. Und das scheint eine zentrale Forderung von Putin zu sein. Darüber hinaus scheint Putin bereit zu sein, im Gebiet Cherson und im Gebiet Saporischschja die Front einzufrieren. Aber auch da ist es bisher ja sehr vage. Eine weitere Frage, die kommt, ist die ukrainische Armee, die Zahl von Soldaten. Die Russen verlangen auch eine Einschränkung. Das werden unterschiedliche Zahlen genannt, manchmal 600. Die Ukraine möchten, dass es 800.000 Soldaten letztendlich sein sollte. Und die Frage scheint auch bisher offen zu sein. Hinzu noch kommt ja die Frage nach der NATO, nach der NATO-Mitgliedschaft. Also was von der Ukraine ja verlangt wird, von der russischen Seite und wohl auch von der amerikanischen Seite, dass die Ukraine freiwillig auf die angestrebte NATO-Mitgliedschaft ja verzichtet und quasi ein neutraler Staat ja bleibt. Darüber hinaus, und das ist ja für Russland besonders wichtige Fragen, geht es um die Normalisierung der Beziehungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. Es geht um die Sanktionen, es geht um die eingefrorenen russischen Ressourcen, also das Vermögen des russischen Zentralbanks in der Europäischen Union beispielsweise. Und es geht allgemein über das Verhältnis zwischen Russland und Europa. Also da gibt es ganz viele sehr komplexe Fragen, bei denen die Positionen von Seiten sehr unterschiedlich ist. Deshalb bin ich ehrlich gesagt nach wie vor skeptisch, dass da bald eine Lösung gefunden werden kann.
Was sind denn aus Ihrer Sicht so die strittigsten Punkte aus ukrainischer Sicht? Also wo würde man sich sehr, sehr schwer tun, zuzustimmen? Also Sie haben es ja angesprochen, Verzicht auf NATO-Mitgliedschaft, Verzicht auf Gebiete. Also was ist da der Punkt, wo die ukrainische Regierung wahrscheinlich nicht drauf eingehen kann?
Also der Vertrag insgesamt, also der Plan insgesamt und die ganzen Punkte, die da besprochen werden, die sind insgesamt für die Ukraine ungünstig. Und ich befürchte, es wird ja kein günstiger Plan für die Ukraine ergeben. Also was für die Ukraine höchst problematisch ist, ist eine territoriale Frage. Es gibt nach wie vor Gebiete, die von der Ukraine verteidigt werden. Die Russen haben nie geschafft, diese Gebiete zu erobern. Und nun wird es von der Ukraine verlangt, diese Gebiete einfach abzugeben. Aber es geht mehr als um das Territorium. Da in diesem Gebiet sind sehr wichtige Befestigungen, die von der ukrainischen Seite noch seit Jahren aufgebaut worden sind. Und deshalb ist die Gefahr tatsächlich groß, dass wenn die Ukraine sich ja zurückzieht, die Russen ja vorrücken, dass das einfach genutzt wird dann später von der russischen Seite, um weiter einzumarschieren. Man befürchtet von der ukrainischen Seite, dass der Rückzug, der freiwillige Rückzug, einen tiefen Schlag der ukrainischen Armee versetzen kann. Dass das die ukrainische Armee demoralisieren kann und die Bevölkerung in der Ukraine. Das kann auch theoretisch durchaus eine tiefe politische Krise in der Ukraine hervorrufen und die Ukraine destabilisieren. Darüber hinaus die Einschränkungen der Armee. Also die Vorstellung, dass nun dieser Krieg irgendwann vorbei ist und ein friedliches Zusammenleben mit Russland wieder möglich ist, mit diesem Russland, das von Wladimir Putin regiert wird, das scheint mir eine Illusion zu sein. Und in der Ukraine rechnet man fest damit, dass Russland früher oder später, eher früher als später, noch einen weiteren Versuch unternimmt, doch die Ukraine komplett unter Kontrolle zu stellen. Um sich zu verteidigen, brauchen die Ukrainer starke Streitkräfte und keine Einschränkungen, was das Personal betrifft und was ja etwa die Aufrüstung betrifft, die diese Armee ja bekommen kann. Also diese zwei Momente erscheinen mir besonders wichtig, was die NATO ja betrifft. Ja, das Thema NATO ist ja auch sehr wichtig, aber angesichts der aktuellen Entwicklungen, Spannungen innerhalb der Allianz, eines durchaus schwierigen Verhältnisses zwischen den Vereinigten Staaten und den europäischen NATO-Mitgliedern. Also angesichts dieser Entwicklungen kann ich ja sagen, dass die Attraktivität der NATO, der Mitgliedschaft in der Allianz für die Ukraine geringer geworden ist. Umso mehr, dass die wichtigsten Mitglieder der Allianz, also sprich die USA und auch manche europäische Staaten, die Ukraine ohnehin in der NATO nicht sehen wollen. Das heißt, diese Forderung von Russland ist für die Ukraine zwar unangenehm, ich meine die NATO, aber das ist nicht die schlimmste Forderung von allen.
Ja, gehen wir vielleicht mal auf die Interessen der USA ein. Also jetzt dieser Vorstoß ist ja einer von vielen, um den Konflikt zu beenden. Also was sind denn die Motive der USA? Also will man die geopolitische Macht ausbauen? Will man endlich Ruhe haben in der Ukraine, dass dieser Konflikt endlich beigelegt ist und die Wirtschaft vielleicht auch nochmal aufblüht? Also was sind die Motive der USA, jetzt nochmal so Druck zu machen in Richtung Frieden?
Also ich würde sagen, alle Faktoren, die Sie erwähnt haben, spielen eine Rolle. Erstens hat Donald Trump tatsächlich ja versprochen und mehrmals versprochen, noch in seinem Wahlkampf, diesen Krieg ja schnell zu beenden. Und das klappt ja nicht. Dass es ja nicht klappt, trotz dieser ganzen Rhetorik von Trump, das zeigt ja seine Schwäche. Und die Kritik Richtung Trump, die kommt ja regelmäßig nach dem Motto, du hast es ja versprochen, zeigt, dass du das tatsächlich ja kannst. Es ist ja für Trump ein unangenehmes und lästiges Thema. Dementsprechend, das wäre durchaus in seinem Sinne, diesen Krieg zu beenden, dieses Themas zu erledigen. Und ja, meine Hoffnung auf einen Friedensnobelpreis scheint Trump nach wie vor nicht aufgegeben zu haben. Und ich glaube, es wird ja ohnehin relativ schwierig sein im nächsten Jahr, wenn der Krieg durch die US-amerikanische Vermittlung vorbei ist, dass Donald Trump, dass die Kandidatur von Trump nicht berücksichtigt wird. Also ich glaube, wenn es klappen sollte, dann wird Trump wohl diesen ersehnten Nobelfriedenspreis ja bekommen. Darüber hinaus kommen geopolitische Faktoren ins Spiel. Also die USA scheinen zu hoffen, die Russische Föderation auf ihre Seite zu ziehen. Gemeinsame Projekte, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Infrastrukturprojekte, beispielsweise auch die Zusammenarbeit in der Arktis, der Zugang zu diversen russischen Rohstoffen, das ist ja alles für die USA durchaus attraktiv, in der Hoffnung, dass Russland nicht mehr auf der chinesischen Seite spielt und die USA in ihrem strategischen Kampf, in ihrer strategischen Rivalität gegen China ja unterstützt. Und diese Hoffnung scheint tatsächlich ja vorhanden zu sein. Ich glaube, das ist eine große Illusion von der amerikanischen Seite. Etliche Projekte, die die Russen den Amerikanern ins Aussicht gestellt haben, gemeinsame wirtschaftliche Projekte, die sind ja möglich. Aber dass es eine strategische Partnerschaft zwischen Moskau und Washington gibt und zum Ungunsten der Volksrepublik China, also wenn die Amerikaner daran glauben, dann bin ich mir sicher, sie irren sich gewaltig.
Ja, lassen Sie uns mal auf die Perspektive der Ukraine eingehen. Also die Ukraine leidet ja unter diesem Angriffskrieg massiv. Also die Zivilbevölkerung leidet, die Wirtschaft leidet. Es sind viele Menschen gestorben in dem Konflikt. Und wie groß ist denn der Druck in der Ukraine, auch auf die ukrainische Regierung innenpolitisch diesen Krieg zu beenden?
Der Druck ist immens. Also die ukrainische Gesellschaft ist kriegsmüde. Die ukrainische Armee hat tatsächlich große Probleme. Die Russen kommen zwar schleppend, aber sie kommen voran. Mit ungeheuren Verlusten, aber immer wieder geht es für die Russen voran und die Ukraine ja verliert Gebiete. Also die Ukraine hat auch Probleme mit dem Personal für die Streitkräfte. Und diese Probleme werden im Laufe der Zeit immer größer. Die Gesellschaft ist ja kriegsmüde. Aber diese Kriegsmüdigkeit bedeutet eben nicht, dass die Ukrainer bereit sind, einfach aufzugeben und jeglichen Diktat aus Moskau zu akzeptieren. Dass der Begriff Würde oder die Vorstellung über die Würde spielt in der ukrainischen Tradition und in der ukrainischen Kultur seit ganz vielen Jahrhunderten eine sehr wichtige Rolle. Und so ein Frieden, aufgezwungen von der russischen Seite, Frieden in Anführungsstrichen, wäre eine grobe Verletzung dieser ukrainischen Würde gewesen. Dass die Russen diesen Frieden, Diktatfrieden aufzwingen und dazu noch für diesen Krieg, für Kriegsverbrechen nicht bestraft werden, sondern vielmehr sogar, wie der ursprüngliche Plan von Trump ja sieht, rehabilitiert werden. Dass es keine Bestrafung von Kriegsverbrechen vorgesehen ist und so weiter. Das ist ja für die Ukraine sicherlich unheimlich unangenehm. Dazu noch kommt der aktuelle Korruptionsskandal, der sicherlich den Präsidenten Zelensky schwächt und insgesamt die politische Führung der Ukraine ja belastet. Da sind ja etliche Probleme, die da ja sind in der ukrainischen Gesellschaft. Und das ist ja ein Dilemma. Wie geht es ja weiter? Kämpft man doch weiter, obwohl die Aussichten auf Erfolg nie groß ist? Oder akzeptiert man die russischen Forderungen, die nach einer Kapitulation aussehen. Das ist eine äußerst komplexe Entscheidung, die der ukrainische Führung treffen muss. Und das ist auch eine große Frage, ob die Bevölkerung so einen Frieden überhaupt akzeptiert. Das werden wir sehen, wenn es soweit ist.
Ja, und wie werden solche Friedensinitiativen aus Washington in der ukrainischen Bevölkerung aufgenommen? Also Sie haben ja gesagt, die ukrainische Gesellschaft ist kriegsmüde. Also ist man dann froh, dass es nochmal einen Vorstoß gibt und sagt, okay, die Krim ist uns egal, Donbass ist uns egal und ob wir jetzt in der NATO sind oder nicht, ist uns auch egal. Wir wollen endlich Frieden. Oder gibt es dann vielleicht doch noch Stimmen, die sagen, okay, jetzt wir wollen uns auch nicht von den USA aufzwingen lassen, wie wir diesen Krieg beenden?
Das ist unterschiedlich. Also wenn man Umfragen sieht und wenn man verschiedene Umfragen anguckt, die in der Ukraine veröffentlicht werden, dann zeigen sie, dass die Akzeptanz für diese Forderungen der Russischen Föderation bei der Mehrheit, ich betone bei der Mehrheit der Bevölkerung, nicht vorhanden ist. Aber sicherlich im Laufe der Zeit gibt es immer mehr Menschen, die keinen Ausweg aus dieser Sackgasse sehen und dementsprechend eine größere Kompromissbereitschaft ja zeigen. Umso mehr, dass mit einer qualitativ besseren Unterstützung der Ukraine ja nicht zu rechnen ist. Also die amerikanische Unterstützung steht ohnehin auf der Kippe. Man weiß ja nicht, was Donald Trump ja machen sollte, wenn diese Friedensverhandlungen scheitern, ob er weiterhin bereit ist, die Waffen an die Ukraine zu liefern oder mit geheimdienstlichen Militär die geheimdienstlichen Informationen zu versorgen. Das sind ja alles offene Fragen. Und was die Europäer betrifft, leider ist Europa nach wie vor viel zu schwach, um die USA ja zu ersetzen. Menschen in der Ukraine ja begreifen, also man kann sicherlich ja weiter kämpfen und weiter Menschen verlieren, aber bringt das die Ukraine weiter, sind die Bedingungen für einen Frieden, die man vielleicht in 2-3 Monate, in einem halben Jahr bekommt, besser als das, was man heute hat? Diese Fragen stellt man sich. Einerseits, wir können auch ja ganz schwer die Situation in Russland einschätzen. Die Russen machen einen sehr ambitionierten, zuverlässigen Eindruck. Putin will diesen Eindruck ja vermitteln. Wir haben genug Kräfte, wir sind stark genug, wir können quasi ja unbegrenzt lange kämpfen. Aber gleichzeitig sieht man, dass die wirtschaftliche Situation in Russland verbessert sich ja nicht, sie wird schlechter. Russland hat Probleme. Zunehmend wird auch Russland Probleme mit Rekruten haben. Also möglicherweise werden die Bedingungen, die Russland vielleicht in einem Jahr oder in 2 Jahren akzeptieren würde oder verlangen würde, möglicherweise werden sie besser sein, als es heute der Fall ist. Man weiß ja nicht, das ist ja ganz viele offene Fragen. Was die USA ja betrifft, die Wahrnehmung der USA in der Ukraine scheint mir ambivalent zu sein. Es gibt etliche Menschen, die Donald Trump tatsächlich dafür dankbar sind, dass er Bewegung in diese ganze Situation ja bringt, dass er zumindest versucht, diesen Krieg ja zu beenden. Auf der anderen Seite sind etliche Ukrainer und Ukrainerinnen von der US-amerikanischen Position ja frustriert. Und das kann man sehr gut nachvollziehen, wenn die Amerikaner beispielsweise prorussische Narrative übernehmen, wenn die Amerikaner die russischen Forderungen übernehmen, wenn beispielsweise ausgerechnet die USA nunmehr von der Ukraine einen Verzicht auf die NATO-Mitgliedschaft verlangen, wenn beispielsweise der Sondergesandte Witkow sagt, dass es eine ganz tolle Lösung ist, den Russen die Gebiete abzutreten, die angeblich ohnehin russisch sind. Das sind äußerst schmerzhafte Erfahrungen von der Ukraine. Auf diese Weise von den USA ja im Grunde genommen betrogen zu werden. Und es gibt auch eine Enttäuschung von Europa, dass man in Europa so viel über die Solidarität er spricht, über die Unterstützung. Also wir kennen doch alle diese ganzen Aussagen von Kanzler Scholz und inzwischen auch von Kanzler Merz, dass man die Ukraine so lange wie nötig unterstützen wird. Ja, das ist ja ganz schön gesagt. Aber in der Tat, die Möglichkeiten, die Ukraine zu unterstützen, sind ja begrenzt. Und das ist enttäuschend für die ukrainische Seite sicherlich.
Ja, lassen Sie uns noch mal kurz nach Russland blicken. Also Russland hat ja das Kriegsziel gehabt, die Ukraine zu unterwerfen, dort eine Marionettenregierung zu installieren und auch gewisse Gebiete sich einzuverleiben. Das ist jetzt ja schon gescheitert. Also dieses Maximalkriegsziel wird ja wahrscheinlich nicht realisiert werden. Wie ist denn die Stimmung aus Russland? Also das ist ja schwierig, in die Gesellschaft reinzublicken, aber Sie sind ja Experte, Sie haben entsprechende Verbindungen. Also wie ist die Situation in Russland? Also sagt man da, okay, so ein Trump-Friedensplan ist auch für uns ein Gewinn oder ist es vielleicht sogar eher als Niederlage einzuschätzen für Russland?
Also dieser Friedensplan von Trump wird häufig als Putins Plan dargestellt oder Russlands Trump oder als Russlands Plan. Und da wird ja eine Vorstellung suggeriert, dass genau das in diesem Plan ja gibt, was die Russen wollen. Aber wirklich, das sind keine Maximalforderungen der Russischen Föderation. Russland wollte von Anfang an die Ukraine unter Kontrolle stellen und die Ukraine ja komplett besetzen, annektieren oder zumindest dort eine Regierung installieren, die sich an Russland orientieren wird. Diese Ziele hat Russland nicht erreicht. Diese Ziele wird Russland auch nicht erreichen können. Und wenn man so allgemein ja betrachtet, mit dem Aufwand, mit dem finanziellen Aufwand, materiellen Aufwand, mit russischen Verlusten, mit der Umstellung der russischen Wirtschaft auf die Kriegswirtschaft, mit allem dem, was die Russen in diesen Krieg ja investiert haben, auch nach dem Plan von Trump ist der Ertrag, das was die Russen letztendlich bekommen können, ist ja deutlich geringer. Also das ist ein Paradebeispiel einer ineffizienten Kriegsführung, was die Russische Föderation ja gemacht hat. Aber diese Punkte von Kriegsbefürwortern werden diese Punkte ja registriert. Aber so eine Vorstellung, die gerade in der russischen Propaganda verbreitet ist und die man so dieser Propaganda entnehmen kann, ist die Vorstellung, dass aus russischer Sicht ist dieser Krieg mit diesem Friedensplan ja nicht zu Ende ist. Das wird meines Erachtens eher als eine Art Zwischenstufe wahrgenommen. Sozusagen der zweite Versuch. Der erste Versuch von der russischen Seite war mit der Krim-Annexion, anschließend mit dem Krieg im Südosten der Ukraine, mit dem Minsker Abkommen, nachdem man versucht hat, durch seinen Einfluss in der Ukraine zu verbreiten, die Ukraine unter Kontrolle zu stellen. Hat das ja nie geklappt, bekannt. Nun kam es zu einem offenen Krieg. Das ist ja der zweite Versuch. Gewisse Erfolge kann ja Russland verbuchen, territorial gesehen, aber das ist ja weit nicht alles, was die Russen wollten. Aber aus der Sicht von Putin, so wie ich das ja verstehe oder glaube zu verstehen, es ist ja eine Zwischenstufe. Das soll den Russen eine Art Verschnaufspause geben, eine bessere Ausgangslage und wohl glaubt Putin und viele Anhänger von ihm, dass dann im dritten Versuch irgendwann gegen die angeschlagene, vermutlich reduzierte und moralisch desillusionierte ukrainische Armee, vielleicht wird es dann in einem dritten Versuch klappen, in einem Jahr, in zwei Jahren. Also der Fall Ukraine ist für Putin auch nach diesem Krieg ja nicht abgeschlossen. Die Ukraine ist Putins Obsession. Putin wird, glaube ich, solange er lebt, solange er in Russland an der Macht ist, wird er dazu erbittert kämpfen, die Ukraine, mindestens die Ukraine, unter seine Kontrolle zu stellen.
Ja, also das sind ja Aussichten, die uns alle nicht irgendwie glücklich stimmen können. Und wenn man jetzt mal auf die Rolle Europas schaut, also Europa wirkt ja in diesem Prozess wie, also die Europäische Union insbesondere, wie ein Zuschauer. Also man hat den Eindruck, USA, Russland, die managen den Konflikt, aber die Europäische Union spielt eigentlich gar keine Rolle. Also sollte uns das ein Warnsignal sein, also dass wir massiv nochmal in Sicherheit investieren müssen, dass so ein dritter Fall, wie Sie ihn eben beschrieben haben, erst gar nicht passiert?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist die Rolle von Europa ist in diesem aktuellen Kontext ja tragisch. Also bei diesen Friedensplänen von Trump, da wird nicht nur über die Ukraine entschieden, es wird letztendlich auch über Europa und über die Zukunft und über die Lebensweise letztendlich in Europa in der Zukunft entschieden. Und Europa wird dabei sogar das Recht abgesprochen, an diesen Verhandlungen teilzunehmen, diese Verhandlungen zu beeinflussen. Allein wie europäische Staatschefs sich ja bemühen, irgendwelche Informationen über diese Verhandlungen zu bekommen, und sie bekommen das wohl auch nicht im großen Umfang. Die Amerikaner empfinden Europa vielmehr als Hindernis auf dem Weg zum Frieden. Das ist ja eine tragische Entwicklung. Und das ist auch ein Anlass über die Selbstreflexion. Der Krieg ist ja nicht gestern begonnen. Also der Krieg in der Ukraine läuft seit 2014. 2022, das war ein großer Krieg, das ist ein großer Krieg und eine neue Etappe dieses Krieges. Wir können uns und wir können und sollen und müssen uns eine Frage stellen, warum wir diese Zeit ja nie genutzt haben, um unsere internationale Rolle zu erhöhen, um sich von den Vereinigten Staaten zu emanzipieren, endlich zu begreifen, dass wenn wir eine Rolle in dieser Welt spielen wollen, müssen wir unabhängig werden. Wenn wir ständig ja so von der, in der abhängigen Position ja bleiben, oder die Bemühungen um unsere Sicherheit etwa den USA überlassen. Also wenn wir sowas machen, dann müssen wir nicht überrascht sein, dass wir aktuell leider dort stehen, wo wir stehen. Es ist ein äußerst trauriges Erkenntnis aus den bisherigen Entwicklungen.
Ja, lassen Sie uns mal in die Zukunft schauen. Also wir haben jetzt verschiedene Pläne, wie der Konflikt, wie der Krieg beendet werden kann. Was werden aus Ihrer Sicht eine gute Lösung, um diesen Konflikt zu beenden? Also wenn Sie einen Wunsch frei hätten, wie würden Sie den Frieden gestalten?
Also ich wäre sicherlich für eine faire und gerechte Lösung, dass die Ukraine die Grenzen von 1991 bekommt, dass der Aggressor für seine Untaten bestraft wird, dass Kriegsverbrecher verurteilt werden, und das wäre so meine Wunschvorstellung. Aber das ist eine schöne Wunschvorstellung. Wenn wir allerdings im realistischen Bereich bleiben, dann ist es klar, dass dieses Szenario nicht erreicht wird. Die Ukraine wird wohl Gebiete verlieren, wahrscheinlich im besten Fall die aktuelle wird der Krieg eingefroren bei der aktuellen Frontlinie. Das wäre aktuell die beste Lösung sozusagen für die Ukraine. Im schlimmsten Fall wird die Ukraine sich noch weiter zurücktreten und noch weitere Gebiete abgeben. Aber zumindest was wichtig wäre für die Ukraine, dass die Ukraine als unabhängige, pro-westlich orientierte Staat mit einer europäischen Perspektive bleibt. Das wird die Demokratie in der Ukraine stärken. Und sicherlich, die Ukraine braucht auch große, effiziente Streitkräfte. Und diese Streitkräfte, die ukrainischen Streitkräfte, das wäre eine ganz großartige und wichtige Sache für die Ukraine und eine ganz wichtige Sache für Europa. Ansonsten wird in der Ukraine immer häufiger mit dem Bild von Israels Europas gespielt. Also man vergleicht die Situation der Ukraine mit der Situation von Israel. Also die Situation von Israel, der Alltag von Israel seit 1948, ein permanenter Überlebenskampf. Und sowas Ähnliches, so eine Idee gibt es auch in der Ukraine. Dass damit auch mit diesem aktuellen Krieg ist der Kampf der Ukraine für ihre Existenz ist ja nicht vorbei. Und in diesem Kampf zu bestehen, muss man sicherlich gute Verbündete haben, aber das Wichtigste, man muss ja selbst stark sein. Und ich wünsche der Ukraine, der Zukunft stark zu sein.
Ja, vielleicht noch so ein Blick, eine persönliche Einschätzung in die Zukunft. Also Europa erlebt wieder viele Konflikte. Also wenn man nach Transnistrien schaut, wenn man auf den Balkan schaut, also es gibt viele Konfliktpotenziale auf unserem Kontinent, was man sich vor ein paar Jahren noch nicht ausgemalt hätte. Wie blicken Sie denn persönlich in die Zukunft? Also sind Sie hoffnungsvoll oder blicken Sie auch mit Sorgen in die Zukunft?
Also ich blicke mit Sorgen, aber ich versuche die Hoffnung nicht zu verlieren. Also der 24. Februar 2022 war und ist eine Zeitenwende. Ich teile diese Einschätzung von Olaf Scholz. Aber das war auch für uns, für unsere Bemühungen um unsere Sicherheit sozusagen etwas wie 5 vor 12. Also wir haben einiges gemacht in dieser Zeit, aber offensichtlich viel zu wenig. Jetzt sind wir in so einer Situation, dass es vermutlich schon 2:12 oder 11:01 ist. Wir haben nach wie vor eine Chance, aber wir sollten diese Chance ja nutzen. Die aktuelle Situation sollte uns ja wachrütteln. Wir sollten verstehen, dass es momentan nicht mehr schon nur um die Existenz der Ukraine gekämpft wird. Es wird um die Freiheit und Demokratie in Europa gekämpft. Und wenn wir das nicht begreifen, dann wird es ziemlich schlimm aussehen. Aber ich habe weiterhin eine Hoffnung, dass doch Europa wichtige Lehren aus der aktuellen Situation zieht und sich erneuert und vielleicht in Zukunft doch eine starke Rolle spielt.
Herr Dr. Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. War sehr interessant, sehr spannend. Wir werden weiterhin das Thema behandeln und es gibt sicherlich noch das ein oder andere Video zu dem Ukraine-Krieg. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union-Stiftung.